Vis-à-vis.
Frau Tschibora, vielen Berlinerinnen und Berlinern müssen Sie wahrscheinlich Ihren Namen erstmal buchstabieren. C-Z-Y, dann Borra. Wie ist das so relativ unbekannt, in so ein wichtiges Amt einzusteigen?
Also ist jetzt für mich eigentlich kein Thema, bekannt, unbekannt. Ich werde bekannter mit jedem Tag, denke ich. Aber es kommt ja vor allem auf die Themen an, für die ich stehe, auf die vielen Menschen, denen ich begegne.
Da werden Sie jetzt nachlegen, klar. Sie sind Berlinerin, geboren in Dahlem, gelernte Prähistorikerin, Archäologin. Also haben Sie die Ruhe weg, kann man das so sagen, wenn Sie sowieso eher in Jahrmillionen denken?
Also ich bin schon eigentlich eher ein ungeduldiger Mensch. Insofern, nein, die Ruhe weg habe ich nicht.
Und Ungeduld, wie äußert sich das? Sind Sie hochfahrend, können Sie das sein? Oder wollen Sie einfach viel erledigt kriegen?
Ich will viel erledigt kriegen. Wir haben auch nicht so viel Zeit und die Dinge müssen jetzt auf ein gutes Gleis gesetzt werden, sofern sie da noch nicht sind. Und da haben wir tatsächlich nicht viel Zeit zu verlieren. Aber Ungeduld sollte sich niemals darin äußern, dass man unfreundlich wird oder hochfahrend oder so, sondern darin, dass man versucht, mit einem guten Team möglichst schnell voranzukommen.
Ganz konkret gibt es ja im Moment einigen Zoff. Zum Beispiel haben gerade Lehrerinnen und Lehrer 3 Tage demonstriert, gestreikt vor allen Dingen auch für bessere Bedingungen. Und da genau kommen Sie ja auch ins Spiel, denn Sie sind für die Ausbildung von Lehrenden zuständig als Wissenschaftssenatorin. Bisher werden ungefähr 1000 Lehramtsstudierende im Jahr fertig in Berlin. Sie wollen das nun steigern auf rund 2500. Wie soll das gehen?
Na, wir haben ja schon vor langer Zeit damit angefangen, die Studienplätze für Lehramtsstudierende stark hochzufahren. Man muss nur eben sehen, das Studium dauert Minimum 5 Jahre, dann kommt das Referendariat. Für den Ausbau von Studienkapazitäten braucht man Lehrende, man braucht Räume. Nicht alle Studierenden können auch in Regelstudienzeit fertig werden. Viele müssen viel arbeiten und Corona hat natürlich auch verzögert, sodass wir von dem Aufbau der Studienplatzkapazitäten der letzten Jahre, wir hatten ja schon die Zielzahl 2000 im Koalitionsvertrag 2016 vereinbart, sodass wir dann jetzt demnächst auch 2000 Absolvierende sehen werden.
Was heißt demnächst? Haben Sie da schon eine Idee?
In den nächsten Jahren. Wir können natürlich nicht genau prognostizieren, wie schnell werden die jungen Menschen fertig. Ich sagte ja, es gibt da ja auch viele Herausforderungen. Das Arbeiten neben dem Beruf. Viele sind als PKB-Kräfte, heißt das, ja auch schon in den Schulen tätig.
Also als Hilfslehrer
hohe Mieten,
quasi.
Genau. Ne? Es sind Mieten, die die jungen Menschen
aber
auch erwirtschaften müssen.
Wenn ich nochmal einhake, ich habe einen Sohn, der studiert auf Lehramt tatsächlich. Und in dessen Bekanntschaft gab es schon auch Leute, die wollten unbedingt Lehrer werden und haben erstmal gar keinen Studienplatz gekriegt. Also wie fahren Sie das jetzt hoch, dass zumindest die, die guten Willens sind, da auch zum Erfolg kommen?
Naja, ich kann da nur raten, vielleicht bei der Fachwahl etwas breiter zu gucken. Es gibt halt Fächer, die sind stark übernachgefragt. Deutsch, Englisch, Geschichte, Politik. Und in anderen Fächern haben wir tatsächlich offene Studienplätze. Chemie, Physik, Mathematik. Und es ist natürlich unser Interesse, auch die Lehrkräfte in den Fächern auszubilden, die dann gebraucht werden. Sodass die, die keinen Studienplatz kriegen, da liegt es meistens an der Fächerkombination, die eben schwer übernachgefragt ist.
Sie haben ja auch schon angesprochen, dass es zum Teil auch an Räumlichkeiten mangelt, weil es einen riesen Sanierungsstau gerade bei Uni-Gebäuden gibt. Was planen Sie da ein? Im Moment laufen ja Haushaltsberatungen, um da auch genug Geld zu kriegen überhaupt von Ihrem Finanzsenator-Kollegen.
Ja, wir müssen einige Dinge machen. Wir haben in der Invalidenstraße ein Gebäude für die Lehrkräftebildung. Das ist leergezogen, das muss saniert werden. Das ist ein sehr großes Gebäude, kostet viel Geld. Aber wenn wir das mal fertig haben, dann ist an der Humboldt-Universität sind die Bedingungen fürs Lehramtsstudium auch schon mal besser, als sie jetzt sind. In angebieteten Gebäuden, mehr über die Stadt verteilt. Also da sind die Bedingungen nicht optimal, was auch wieder studienverlängernd wirkt. An der FU wird demnächst dann ein Gebäude fertig für die Lehrkräfte. Bildung und in vielen anderen Bereichen, gerade in den Fächern an der TU, Chemie und so weiter, da gibt es eben hohe Sanierungsrückstaue und da kämpfen wir jetzt dafür, dass das Geld, was schon im Haushalt ist, aber auch für neue Projekte dann auch bewilligt wird und bei uns ankommt. Da sind wir natürlich in der Debatte jetzt im Senat und dann mit dem Haushaltsgesetzgeber, dem Parlament.
Sie haben von Ihrer Ungeduld gesprochen. Was wäre sozusagen bei diesem Thema Lehramtsstudiengänge, Plätze, was wäre da so Ihr Ziel in Ihrer Zeit jetzt, in Ihren dreieinhalb Jahren, Entschuldigung.
Na, wir müssen halt nicht nur gucken, wie wir Kapazitäten ausbauen. Wir müssen uns auch das Studium an und für sich angucken. Wir müssen darauf achten, dass das Studium so gestaltet ist, dass es studierbar ist und dass vor allem die jungen Menschen mit dem Gefühl dann aus der Hochschule kommen, dass sie auch das Rüstzeug haben, dann auch mit dem Referendariat zusammen, um der Realität der Berliner Schule mit all ihrer Diversität und ihren Herausforderungen gerecht werden zu können.
Also praxisnäher.
Ja, wir müssen auch ans Studium ran und müssen da nochmal die Praxis der Berliner Schule, die Realität und die Bedürfnisse der Studierenden in den Blick nehmen und gucken, wie wir das Studium besser gestalten können. Da sind wir in der Debatte mit den Universitäten.
Es fehlt ja nicht nur an Lehramtsabsolventen, sondern auch an Ärztinnen, Ärzten, Pflegekräften. Sie sind ja eben auch Gesundheitssenatorin. Ließe sich da vielleicht was machen, wenn man wirklich de facto mal schneller wird bei der Anerkennung von ausländischen Abschlüssen? Das ist ja immer so eine Idee, aber da kommt man nicht so recht voran, oder?
Ja, das ist richtig. Die Anerkennung von Schulzeugnissen, von akademischen Abschlüssen ist eine große Baustelle, dauert lange. Wir müssen natürlich auch darauf achten, dass gut geprüft wird, was können die Menschen, die kommen, wo müssen wir sie vielleicht auch die Qualifikationen noch anpassen, auch modulare Angebote machen der Anpassungsqualifizierung, der Weiterqualifizierung. Auch das ist tatsächlich ein Thema, das wir gerade in der Pflege haben. Aber wir haben natürlich auch, dass auch hier wieder das Problem der sozialen Lage der Studierenden. Die Frage, werden sie für die Praxisanteile im Pflegestudium bezahlt? Können sie sich das überhaupt leisten, dieses Studium zu machen? Viele sind da in einer prekären finanziellen Situation, die sie belastet. Da kommen wir jetzt weiter mit dem Pflegeausbildungsstärkungsgesetz. Und dann werden wir auch dort sicher viele, die es gerne wollen, die aber große Hürden zu überwinden haben, dafür gewinnen können, das Studium auch fertig zu machen.
Und insgesamt für pflegende Gesundheitsberufe kein Schulgeld mehr zahlen zu müssen. Bisher zum Beispiel Physiotherapie kostet oft meistens eben relativ viel Geld für die, die es machen wollen. Wollen Sie auch? Wie weit sind Sie da? Wie kriegen Sie das hin?
Ja, wir haben schon große Schritte gemacht bei der Abschaffung des Schulgeldes und müssen das jetzt fortführen, sodass all diese Berufe, Mangelberufe, die wir dringend brauchen, tatsächlich auch vom Schulgeld befreit sind. Weil auch das eben eine große Hürde ist, gerade für die Studierenden aus nicht-akademischen Elternhäusern, aus Elternhäusern, wo das Geld nicht so locker sitzt, die oft in diese Berufe wollen, aber dann tatsächlich mit diesen Schwierigkeiten konfrontiert sind.
Frau Ciborra, Ina Ciborra, Gesundheits- und Wissenschaftssenatorin hier im Vis-a-vis im RBB 24 Inforadio. Frau Ciborra, wir machen in dieser Serie jetzt mit den neuen Senatorinnen und Senatoren immer so eine Art Schnell-Antwort-Runde. Ich beginne einen Satz, Sie beenden den. Wenn Sie dabei sind, starten wir. Als erstes zum Beispiel, morgens nach dem Aufstehen.
Brauche ich erstmal Kaffee und dann fange ich an zu lesen.
Was lesen Sie?
Die Newsletter, die Presselage und alles, was gerade im Gesundheitsbereich mir an Informationen jetzt wichtig erscheint.
Wenn ich mir wirklich mal was gönnen will. Sie sind nicht so eine Sich-Gönnerin, oder?
Ich glaube, da habe ich tatsächlich einen schwachen Punkt. Genau, ja. Wenn ich mir wirklich etwas gönnen will, dann setze ich mich gerne auf meine Terrasse und lese ein Buch.
Sehr gut. Am meisten überrascht hat mich bisher in meinem neuen Job?
Das viele Papier.
Also schlechte Digitalisierung.
Da haben wir noch was zu tun, ja.
Den kleineren Krankenhäusern in Berlin kann ich versichern,
dass sie ihren Platz auch künftig in einem guten Gesundheitssystem, Versorgungssystem finden werden.
Stichwort Krankenhäuser, da sind wir jetzt nämlich vorbei mit Ihrer Runde. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Stichwort Krankenhäuser, da ist ja nun gerade wirklich auch bundesweit eine große Reform im Gange. Nicht jedes Haus soll mehr alles machen. Was heißt das jetzt eben für Berlin konkret? Werden kleine Krankenhäuser und wenn ja, wie viele nicht mehr dabei sein können?
Also es ist nicht auszuschließen, dass es auch in Berlin dazu kommen wird, dass das eine oder andere Haus schließen wird oder fusionieren wird oder nicht mehr so weiterarbeitet wie bisher. Das ist nicht auszuschließen, denn das Ziel einer Reform ist natürlich, dass sich etwas ändert und dass es auch besser wird und wir auch wirklich verantwortungsbewusst umgehen mit den Steuergeldern, aber vor allem natürlich auch mit den Geldern der Versicherten und sie für das, was sie da einzahlen, die bestmögliche Versorgung bekommen. Und das ist erstmal das Hauptinteresse, das wir natürlich verfolgen müssen. Und die Auswirkungen der Krankenhausfinanzierungsreform, vor der wir jetzt stehen, die werden gerade noch durchgerechnet, aber da ist ja noch sehr vieles offen. Und wir haben in Berlin nicht zu viele Betten. Wir sind eine wachsende Stadt. Wir haben eine gute, qualitativ hochwertige Versorgung, einen guten Krankenhausplan. Und wir werden dann sehen müssen, wie sich diese Reform auswirkt. Aber das Ziel ist ja, dass die Häuser auch sicher planen und arbeiten können auf einer guten finanziellen Grundlage.
Aber das könnte eben, gut, Charité, Vivantes gesichert, muss man dann gucken, wofür die Geld kriegen. Aber das könnte wirklich für kleine Häuser heißen, nicht nur bündeln, sondern eben auch Türen zumachen.
Das könnte heißen, dass nicht mehr alle Häuser das machen, was sie heute machen.
Der Bundesgesundheitsminister will ja auch das Vergütungssystem umstellen, dass man eben nicht nur pro Fall bezahlt, der jetzt behandelt wird, sondern dass eben Dinge auch bezahlt werden, die vorgehalten werden. Also der OP, dass er einfach da ist, nicht nur wenn drin operiert wird. Ist das richtig so oder verführt das eher dazu, dass man dann sagt, oh, ich muss ja gar nicht mehr behandeln, ich kriege ja dasselbe Geld, wenn der OP leer steht?
Na, das wird ja nicht so sein, sondern es wird ja ein Mix sein aus dieser Vorhaltevergütung und den Behandlungen, die dann erfolgen. Wie dieser Mix sein wird, das ist noch in der Debatte, was wirklich der beste Mix ist, damit die Häuser auf der einen Seite eine sichere Grundlage haben, auch nicht sagen, wir müssen jetzt noch diese oder jene Behandlung hier einfügen, damit wir finanziell über die Runden kommen, sondern dass sie sich auf das konzentrieren können, was sie am besten können und eben auch aber trotzdem eine gute Grundlage haben.
Diese Reform, unterstützen Sie die, so wie der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sie will?
Wir unterstützen sie im Grunde, also dem Grunde nach unterstützen wir diese Reform. Sie ist dringend notwendig. Wir müssen wegkommen von diesen reinen Fallpauschalen. Und wir haben tatsächlich finanzielle Herausforderungen im Bereich der Krankenhäuser, gerade nach Corona, mit gestiegenen Energiekosten. Und wir müssen das zukunftsfähig aufstellen. Und was dafür der beste Weg ist, angesichts auch der Unterschiedlichkeit in 16 Bundesländern mit sehr, sehr unterschiedlichen Krankenhausstrukturen, darum ringen wir ja gerade zwischen Ländern und Bund.
Wenn weniger zum Teil im Krankenhaus passieren soll, geht ja mehr auch in die ambulanten Dienste rein. Da sagen jetzt aber viele Arztpraxen, wir haben viel zu wenig Leute, gerade bei Fachpersonal, also bei denen, die mitwirken rund um den Arzt, ist viel zu wenig da, weil die auch zu wenig verdienen. Wie ist da Ihre Idee, wie man das verbessern kann?
Na, eine Grundidee der Reform ist ja auch, dass diese mittlerweile sehr knappe Ressource Fachpersonal bestmöglich eingesetzt wird. Also nicht mehr Dinge doppelt gemacht werden, gute Informationsflüsse, gute Netzwerke entstehen, in denen eben auch ökonomisch im Sinne von Fachkräfteeinsatz gut gearbeitet werden kann. Das ist eins der Ziele, dass man diese strenge Sektorengrenze zwischen ambulanter und stationärer Versorgung durchlässiger macht und mehr Kooperation und Netzwerk ermöglicht.
Eine Sache, die Sie gerade eben noch angesprochen haben, Energiepreise, ist ja auch für Krankenhäuser ein Riesenproblem, dass das jetzt teurer geworden ist in letzter Zeit. Ich habe dann auch noch, weil es gibt ja ein Green Hospital Programm, also Krankenhäuser, die umweltschonender und klimaverträglicher arbeiten wollen. Ich habe jetzt da gelesen, dass gerade auch Narkosegase gar nicht gut für die Umwelt sind. Aber gut, man wird jetzt nicht ohne Narkose operieren. Aber was wollen Sie da schaffen? Weil bisher hat man das Gefühl, so ein bisschen Umweltschutz im Krankenhaus ist noch nicht so großgeschrieben, oder?
Na, im Gesundheitssektor haben wir schon einen hohen CO2-Ausstoß. Also es ist wirklich ein Sektor, wo sich sehr stark lohnt, hinzugucken und zu gucken, wo können wir einsparen. Und das wollen die Häuser ja auch. Und mit dem Green Hospital-Programm soll ihnen ermöglicht werden, die nötigen Investitionen in CO2-intensiven Bereichen auch zu tätigen. Es lohnt sich wirklich, gerade in diesem Bereich.
Frau Tschibora, Ihr Aufgabengebiet ist ja mehr als komplex. Wir haben über die Wissenschaft gesprochen, die Hochschulen könnten wir ewig weiterreden. Genauso jetzt im Gesundheitsbereich gibt es noch ganz, ganz viele Punkte. Im Koalitionsvertrag haben Sie Berlin als führende Gesundheitsstadt weiterzuentwickeln festgeschrieben. Die KV Berlin nennt das ein Rundum-Wohlfühlprogramm. Was ist realistisch in diesen 3,5 Jahren jetzt? Wo, wenn Sie das erreicht haben, sagen Sie, yes, ich habe es geschafft?
Das ist eine schwierige Frage zum heutigen Zeitpunkt für die nächsten 3,5 Jahre. Ich glaube, wenn wir das Gefühl entwickeln, dass wir miteinander tatsächlich kooperativ die besten Wege für diese Stadt gehen, für die Menschen, fürs Gesundheitssystem, dass wir unsere großen Player stärken. Gerade mit der Charité haben wir eine Uniklinik, die auf Platz 7 in weltweiten Rankings steht. Aber das, was wir an Potenzial haben, auch in der Forschung, in der Wissenschaft, in die Häuser, auf die Straße zu bringen und dafür gute Netzwerke zu etablieren und die Wege zu beschreiben. Wir werden nicht in 3,5 Jahren hier das absolute Paradies haben, aber dass wir eine gemeinsame Vorstellung davon entwickelt haben, was die Schritte sind und was wir dafür brauchen und auch gemeinsam dafür kämpfen, dass wir die finanziellen Grundlagen dafür bekommen, dann bin ich, glaube ich, zufrieden.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke, vielen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.